Hey, mein Name ist Oliver Mühlmann und ich bin heute zu Gast hier bei Mike Hecht, mein Vertrauensmann in Sachen Versicherung von der LVM in York. Mike, willst du kurz zwei, drei Worte sagen zu dir?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Mike Hecht. Ich kenne Olli jetzt schon seit paar Jahren und wir arbeiten sehr gut zusammen in allen Fragen der Versicherung. Und ich freue mich heute, dass wir zusammensitzen und über das ein oder andere Thema sprechen wollen.
Genau, wir haben uns überlegt, wir wollen ein bisschen die Symbiose auflösen zwischen Versicherung und Elektrotechnik, für beide Seiten ein paar Tipps geben und ich denke, für den einen oder anderen ist was dabei. Lasst euch überraschen. Let's go. Ach, Mike, so, jetzt haben wir ja schon ein paar Videos irgendwie aufgenommen, ne? Finde ich gut. Hast du das eigentlich mitgekriegt da in Trittau mit dem Viehburghaus, was da? Hast du auch ein Viehburghaus?
Ja, scheiße, ja, habe ich.
Scheiße, ja.
Habe ich mitgekriegt. Also tatsächlich ist da ein Haus explodiert in Schleswig-Holstein irgendwo.
Verrückt, ja, bei Trittau, glaube ich. Ne?
Und da ist ja alles noch nicht ganz raus, aber alles unter Vorbehalt, aber es soll wohl der Batteriespeicher explodiert sein. Und ich habe sogar ein Foto von dem Haus. Will ich das mal zeigen? Warte mal.
Ja,
mal. Wo habe ich es? Warte mal, ich muss hier irgendwie... Nee, das war so. Warte. Da. Hier. So sieht das Haus nach der Explosion aus.
Verrückt.
Irre, ne? Da kann man mal sehen, was für eine Wucht so eine Batterie entwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Also.
Wie kann sowas aus deiner
Sicht
passieren?
Ja, wir führen auch ab und an. Also, wir machen das ganze Thema ja auch: Photovoltaik und Batteriespeicher, Energiemanagement etc. Und es gibt tatsächlich verschiedene Kundenkreise. Also manche, die interessiert es gar nicht, die wollen einfach die Technik haben und dann gibt es tatsächlich auch ängstliche Kunden, die ist quasi die erste Frage, explodiert mein Haus, brennt das Haus ab. Ja. Und ich versuche das immer, also grundsätzlich, ich glaube, es gibt auch Statistiken, ich glaube, dass ein Batteriespeicher Feuer fängt, das ist, glaube ich, 0,005% wahrscheinlich.
Ja, der Feuerwehrmann in dem Interview hat auch gesagt, das ist das erste Mal in meiner 25-jährigen
Karriere. Ja, also das ist ja nicht so, dass die Dinger ständig abbrennen. Und ich sage auch ganz ehrlich, überall, wo Energie drin steckt, kann was passieren. Also dein Laptop-Akku hier, der kann genauso explodieren, in Anführungszeichen, natürlich kleiner, aber wie deine Akkulampe, dein Handy, deine Autobatterie, da, wo Energie drin steckt, wenn da ein Fehler vorliegt, kann einfach was passieren.
Okay.
So. Dass da viel Energie drin stecken kann, das liegt ja immer so ein bisschen daran, was hat man für einen Batteriespeicher, welche Kapazität. In der Regel wollen natürlich alle Haushalte möglichst lange nachts mit dem Strom haben. Das heißt, es wird interessanter, größere Kapazitäten, Energiemengen auch zu speichern. Ja, und was dann im Fehlerfall passiert, sieht man, wie viel Energie das dann tatsächlich in mechanischer Energie auch ist, die da so freigesetzt wird, dass da so eine ganze Giebelwand fehlt. Ja, technisch, was da passieren kann, das ist ein bisschen abhängig, wie so ein Batteriespeicher zusammengebaut ist. Also grundsätzlich gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Energie zu speichern. Sei es jetzt eine normale kleine Batterie, eine Autobatterie, so ein Lithium-Ionen-Speicher. Auch da gibt es dann verschiedene Zusammensetzungen der Lithium-Ionen-Speicher. Lithium mit Eisen, mit sonst was. Also, und da ist dann eben letztendlich ist es entscheidend, wie ist dieser Speicher aufgebaut und was passieren kann. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Speicher war und was da jetzt der Fehler war, aber es kann halt sein, so eine Batterie ist quasi auch in mehreren Schichten aufgebaut, wo zwischen dann immer gedanklich der Strom gespeichert wird. Und was passieren kann, ist, dass diese Schichten zusammenfallen. Dann kann man sich bildlich vorstellen, wie so ein Atomreaktor, so eine Kernschmelze.
Okay.
Ist vielleicht ein bildliches Beispiel, dass man weiß, elektrotechnisch jetzt nicht ganz richtig, aber es fällt quasi die Batterie in sich zusammen und die ganze Energie muss irgendwo hin.
Okay.
Das könnte jetzt so was gewesen sein, aus welchen Gründen auch immer, dass diese Batterie quasi sich selber zersetzt hat und das passiert dann halt, ohne dass da eine Sicherung vor ist, sprich die Batterie zersetzt sich und zersetzt sich sehr schnell, sehr doll. Und das könnte da jetzt passiert sein. Hersteller, die forschen natürlich auch immer weiter und es gibt jetzt viele Batteriespeicher zum Beispiel, da kannst du auch gedanklich einen Nagel reinhauen, ohne dass da was passieren würde. Okay. Die sind dann so aufgebaut, dass da eben im Inneren der Batterie keine Kettenreaktion entstehen kann. Wie gesagt, was da jetzt verbaut, was der Fehler war.
Müssen wir abwarten.
Ne? Ja, aber es ist schon Wahnsinn, was da passieren kann. Ja. Wie ist denn das, was für eine Versicherung? Also ich weiß, wir empfehlen immer, dass sich unsere PV-Kunden bei euch melden in Sachen einer PV-Anlagenversicherung. Ja. Ja, zahlt die dann oder wer muss das bezahlen?
Ja, also...
Jetzt oder muss ich das als Handwerker jetzt bezahlen, wenn ich das angebaut habe? Oder der Hersteller oder der Großhandel?
Ja, vielleicht. Also das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also in erster Linie haben wir hier einen ganz offensichtlichen Explosionsschaden. Also ich glaube, das kann man schon mal so sagen.
Ich sag, ja.
Und im besten Fall, und es wird wahrscheinlich hier so sein, ist das Haus hat oder verfügt das Haus über eine Gebäudeversicherung, eine Wohngebäudeversicherung. Und ist gegen diese Art von Schäden versichert, über die ganz normale Wohngebäudeversicherung. Ne? Mhm. Man muss natürlich schon schauen, was ist denn die Ursache jetzt, wenn es tatsächlich der Batteriespeicher ist von der Photovoltaikanlage. Und das macht mir natürlich auch ein bisschen Angst, weil ich habe genau das gleiche Ding. Also ich habe auch schon Kontakt aufgenommen zur Firma Fibroc. Also schöne Grüße an Fibroc Haus. Ich hätte gerne mal eine Rückmeldung jetzt. Wenn das jetzt falsch installiert wurde, ja, also wenn das Handwerksunternehmen das da Fehler gemacht hat und dieser Fehler führt jetzt zu dieser Kettenreaktion, dann ist am langen Ende natürlich der haftbar zu machen, der den Fehler gemacht hat. Und das ist dann das Handwerksunternehmen. Das wird dann so ablaufen, dass die Gebäudeversicherung zunächst einmal in Vorleistung geht und das Ganze, also die gute Gebäudeversicherung, wir würden in Vorleistung gehen. Und würden dann Regress, so heißt das so schön, also Schadenersatz im weitesten Sinne, dann bei dem Handwerksunternehmen versuchen, unser Geld wiederzubekommen. Wenn das Handwerksunternehmen saubere Arbeit gemacht hat und eigentlich nichts dafür kann, sondern es ist vielleicht ein technisches Problem im Produkt, also der Batteriespeicher ist vielleicht falsch hergestellt worden, da gibt es einen Produktionsfehler oder ähnliches, dann muss man natürlich schon schauen, wo dann Regress genommen werden kann. Ne? Kann das beim Batteriehersteller gemacht werden? Kann das bei Fibrokhaus gemacht werden? Aber das ist eine Sache, die dann den Eigentümer und die Eigentümerin des Hauses, also in deren Haut möchte ich jetzt auch nicht stecken, erstmal nicht weiter interessieren
aber
muss.
Aber das ist ein ganz spannender Punkt. Das ist, wie gesagt, wir bieten das entsprechend auch an und ich habe einen relativ hohen Qualitätsanspruch. Mhm. So, dementsprechend sind meine Angebote auch nicht in der untersten Schublade zu finden. So, jetzt werde ich natürlich regelmäßig damit konfrontiert, dass es Marktbegleiter gibt, die das für Summe X häufig tatsächlich auch große Unterschiede günstiger macht. So, meine persönliche Meinung ist dann eben auch billiger macht, weil man eben in Sachen Ausführung, in Sachen Materialqualität natürlich schon mal sparen kann. Wenn wir jetzt darüber sprechen, kommt mir noch ein weiterer Gedanke. Wir sitzen relativ häufig zusammen in Sachen Versicherung. Ich stelle jetzt einfach eine Behauptung auf, ohne dass es so sein muss und soll und nenne auch niemanden, den ich jetzt damit an Karren pinkeln möchte. Aber es könnte ja durchaus sein, dass diese günstigeren Marktbegleiter im Zweifel auch schlecht in Regress genommen werden können, wenn die nicht über die entsprechenden Haftpflichtversicherungen
das ist so, ja.
Verfügen kann das ja schon wieder unnötig Stress für den Eigenheimbesitzer, wenn jetzt, ich sag mal, die Gebäudeversicherung sich das Geld wiederholen möchte und niemanden findet, wo das Geld wieder zu holen ist.
Naja, das wäre zum Beispiel jetzt erstmal ein Problem für die Gebäudeversicherung. Ne? Also das musst du dann irgendwie wegstecken, das ist deren Job, dafür kriegen die ja auch ihre Prämie. Aber ich gebe dir recht, es kann ja manchmal in Fälle, können ja passieren, nicht in diesem Fall offensichtlich, wo es zum Beispiel auch zu weiteren Schäden kommt, für die Gebäudeversicherung nicht zuständig ist. Also nehmen wir mal an, Personenschaden. Ja? Also es wird jemand verletzt und es kommt heraus, dass das Handwerksunternehmen, das das installiert hat, einen Fehler gemacht hat, diesen haftbar zu machen für den Personenschaden. Und dann gehst du natürlich los und willst jetzt, ich will das jetzt auch nicht irgendwie in eine Ecke drängen, aber irgendein Billiganbieter, der vielleicht schon die 10. GmbH aufgemacht hat und der lässt einfach die GmbH dann gegen die Wand laufen. Der Geschäftsführer ist vielleicht nicht haftbar zu machen, weil es ja eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist. Die GmbH, der Anbieter, hat vielleicht auch gar keine Betriebshaftpflichtversicherung, also die Prämie hat er sich auch gespart. Dann kannst du natürlich als geschädigte Person sehen, wo du bleibst dann. Ne? Insofern ist das schon ein ganz wichtiger Punkt. Man spart, glaube ich, und das ist so eine Diskussion, die führen wir ja auch schon ganz häufig, so Preis und Qualität und so weiter. Das ist mal aufgekommen mit dieser elendigen Diskussion, Geiz ist geil, sparen, sparen, sparen und wir gönnen dem anderen das Schwarz unter den Fingernägeln nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, also die Person, die das mal erfunden hat, diesen Werbeslogan, gehört eigentlich im Knast.
Ich glaube, man muss natürlich immer darauf achten, dass man kein Geld verschwendet.
Richtig.
Ja? Also niemand hat von uns Geld über und kann es zum Fenster raus.
Ich finde es immer ganz spannend. Der Begriff hat leider an jetzt müsste ich das Wort sagen, aber hat verloren. Und zwar ist es für mich immer der Begriff Wertigkeit. Hm. Ist ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Ergebnis, ist es das wert?
Ja, genau.
So, genau. Ist es das wert, dass ich meine Zeit, meine Energie, mein Geld, ja, was auch immer, tausche gegen das Ergebnis, was ich dann habe? Hm. So sehe ich das bei unseren Produkten, so sehe ich das bei euren Produkten. Ich kann jetzt aus meiner Sicht nur sprechen, wenn ich mein Team und mich schule zum Beispiel, das kostet auch Geld, es kostet Zeit, es kostet Energie. Weiß ich auch, dass Marktbegleiter das nicht so intensiv machen wie wir zum Beispiel. Das muss ja mit in das Produkt einfließen. So, das heißt, wir sind möglichst auf neuestem Stand. Wir haben das passende Werkzeug. Gerade, das ist ein super Beispiel, diese ganze Photovoltaik-Geschichte, da gibt es...
Kommt gleich wieder.
Da gibt es entsprechende Stecker, die muss man mit entsprechendem Werkzeug zusammenbauen. Die kann man auch mit einer Wasserpumpenzange und einer Kombizange zusammenbauen. Aber es gibt eben auch Werkzeug dafür. Ich weiß auch, dass dieses Werkzeug Geld kostet und dass manche andere dann die Wasserpumpenzange oder Kombizange nehmen. Und das sind viele Dinge, die zählen bei mir in die Wertigkeit mit rein, die so ein Eigenheimbesitzer vielleicht auch gar nicht bewerten kann im Vorwege. Also kann man ja ein Stück weit auch nachvollziehen, wenn man vielleicht 3 Zettel vorliegen hat und jeweils unten rechts guckt und da sind Riesenunterschiede. Es ist, glaube ich, auch schwierig für viele, in meinem Bereich jetzt nicht Handwerker, in deinem Bereich nicht Versicherungsmakler, Versicherungsexperten, die Unterschiede da raus zu kristallisieren. Ich freue mich immer, wenn Rückfragen dann kommen, wenn ich mein Produkt, meine Dienstleistung auch erläutern kann. Ich möchte sie dann nicht verkaufen im negativen Sinne, sondern einfach die Wertigkeit darstellen und das Ergebnis, was wir dann verkaufen, im positiven Sinne, was das eben bedeutet, was damit zusammenhängt. Und ich glaube, das ist ein super Beispiel. Ich möchte das nicht werten. Ich sage jetzt einfach mal, Viehbruckhaus ist jetzt ja kein Wald- und Wiesenanbieter. Ich denke mal, da wird jetzt schon alles Mögliche in Bewegung gesetzt werden, dass da Sachen geregelt werden. Jo. Hat man vielleicht mit einem No-Name-Bauunternehmer das Ganze gemacht, kann das, glaube ich, schon schwieriger werden. Also da ist vielleicht auch die Wertigkeit wieder, dass vielleicht ein Viehbruckhaus etwas mehr gekostet hat, aber dafür jetzt dann vielleicht auch noch Leistungen im Nachhinein erbracht werden, dann wieder gerecht. Das ist es dann wert, das Ganze.
Also
das
sehe ich genauso. Ich weiß, dass Viehbruckhaus Qualität abliefert und natürlich kann immer irgendwas passieren und die Ursache muss hier erstmal noch rausgefunden werden.
Zum Beispiel auch Versicherung.
So, genau. da wird eine ganze Menge gemacht. Aber wie du schon sagst, das ist eine Frage der Wertigkeit. Ist es mir das wert, dass ich dieses oder jenes tue? Bei uns zum Beispiel in meiner Branche ist es ja ganz schwierig, weil wir verkaufen im besten Sinne ja ein imaginäres Gut, ein Versprechen.
Du kannst die meisten wollen das dann auch möglichst nicht in Anspruch nehmen.
Wollen es nicht in Anspruch nehmen, können es auch nicht anfassen. Ja, ich kann es nicht riechen, schmecken, fühlen. Es ist einfach nur ein Versprechen. Ja. So, und in dem Fall, wenn wir es versichern würden, könnten wir das Versprechen, was wir mal gegeben haben, auch jetzt halten. Und der Kunde kann selber dann erfühlen und erspüren und erfahren, was es bedeutet, gut versichert zu sein. Weil jetzt fließt das Geld, jetzt wird es wieder aufgebaut.
Es wird sich gekümmert, es
gibt Ansprechpartner. Die müssen ja irgendwo jetzt pennen. Also die müssen ja unterkommen.
Ich glaube, oben links.
Ja. Oben links ist ja noch böse, aber ihr wisst, wie wir das meinen. Also die müssen ja unterkommen irgendwo. Ja. Und der Alltag muss weitergehen. Die Kinder müssen weiter zur Schule, die Eltern müssen weiter arbeiten. Es muss ja weitergehen. Und das alles muss finanziert werden. Und mein Job wäre es jetzt zum Beispiel dafür zu sorgen, dass alles bezahlt wird, dass alles da ist. Ich unterstütze dann in der Suche für eine Ferienwohnung beispielsweise oder ein Hotel oder irgendwo, wo man unterkommen kann. Wir bezahlen die Rechnung dafür. Wir versuchen, den Kontakt mit Viehbruckhaus in dem Fall aufrechtzuerhalten und zu schauen, was ist als nächstes möglich. Wir koordinieren die Gutachter, die da kommen müssen und. Das alles ist, wenn wir den Vertrag abschließen, für dich überhaupt nicht und für keinen Kunden irgendwie zu fühlen. Also das macht das Ganze so schwer.
Das kann man auch, glaube ich, im Nachgang auch nur bewerten als Geschädigter. Also erstmal wünsche ich denen von Herzen alles Gute. Aber die können es ja im besten Fall nicht vergleichen.
Nee,
also die können jetzt vielleicht sagen, oh, das hat gut geklappt. Ja. Und ich wünsche denen, dass sie nicht sagen können, letztes Mal hat das nicht so gut geklappt. Das ja. wäre dann nicht, aber...
Das ist so und ich sag mal, jetzt kommen wir wieder zum Thema Wertigkeit. Ja, ist es mir das wert, eine gute, leistungsstarke Versicherung, Gebäudeversicherung abzuschließen, wo alle Eventualitäten mit berücksichtigt sind? Ja, alle Eventualitäten bedeutet auch, ich muss natürlich auch bereit sein, für diese Eventualität mehr Beitrag zu zahlen. Oder spare ich an der Ecke, dann habe ich natürlich jetzt die sogenannte A-Karte, dann ist es halt nicht versichert. Und
in diesem Fall ist es vielleicht auch noch ein bisschen günstige Umstände, dass ich glaube, es war ja relativ neu gebaut. Das ist ja dann auch noch, es sind noch alle Ansprechpartner greifbar. Ja. Wenn es eine Bestandsimmobilie ist, keine Ahnung, aus den 60er Jahren.
Ja, dann haben wir. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
dann stehst du da und dann brauchst du auch noch andere Ansprechpartner, Fachleute, die sich dann kümmern. Ich sag mal, jetzt, wenn es jetzt, ich weiß nicht, wie alt es ist, aber Viehburg an sich wird die Unterlagen ja haben. Es gibt dann alles zu dem Haus. Hast du ein Bestandshaus, was vielleicht auch schon dritte, vierte Hand ist? Ja. Da mag es dann noch gehen, aber wenn es vielleicht auch noch ein weiterer Schadensfall ist, sind dann auch noch die Unterlagen, die du zu dem Haus mal hattest, vielleicht unten rechts gestanden und dann auch nicht mehr greifbar, dann musst du ja auch die Möglichkeit haben, irgendwie ein Team um dich herum aufzubauen.
Ja.
So, und in dem Fall, soweit ich weiß, ist ja kein Personenschaden entstanden. Wenn dann vielleicht auch noch Personenschäden im ungünstigsten Fall sind, dann hat man vielleicht ja auch andere Dinge im Kopf als jetzt.
Und ich weiß, und das, da hatten wir in einer vorherigen Folge mal drüber gesprochen, das Thema Wartung und Inspektion von Elektroinstallationen und Elektrotechnik. Ich weiß, dass Viehburg beispielsweise über deren Haustechnikfirma oder Tochtergesellschaft diese Wartung anbietet. Also natürlich kann man sich dazu entschließen, als Eigentümer von Viehburg eben diese Elektroanlagen warten zu lassen. Und ich habe das, als ich das Haus damals habe bauen lassen über Viehburg, mein Haus, auch abgeschlossen. Also bei mir kommt regelmäßig die Haustechnik vorbei und guckt, ob das, was Viehburg eingebaut hat, ob das auch alles noch so in Ordnung ist oder ob es da irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt oder Dinge gibt, die man anwenden muss. Und deswegen ist diese Wartung, finde ich, um darauf nochmal zurückzukommen, ich finde das unglaublich wichtig. Ich weiß nicht, ob das hier auch schon passiert ist oder ob der Kunde darauf verzichtet hat. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, die Ursache ist ja noch, ist alles noch nicht so richtig klar. Aber es zeigt nochmal, wie wichtig das ist, Unternehmen vor Ort zu haben, Vertrauenspartner vor Ort zu haben, die, wie jetzt in deinem Gewerk, ordentliche Arbeit abliefern und eben regelmäßig sich das anschauen. Und ich finde gerade bei Elektroanlagen, ich meine, ich habe unglaublichen Respekt vor alles, was allem, was mit Strom und Gas zu tun hat und all diesen Dingen.
Im besten Fall siehst du das halt beides nicht.
Genau, im besten Fall hast du damit nichts zu tun. Das eint uns wieder. Ne?
Also
im besten Fall haben wir miteinander gar nichts zu tun. Aber deswegen finde ich das so wichtig. Und man kann den Eigentümern da nur die Daumen drücken und hoffen. Und vielleicht nochmal das Angebot, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid schlecht, ihr, denen euch das gehört, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid schlecht versichert gewesen oder schlecht beraten, meldet euch bei mir. Ich schaue mir das an. Versprochen. Ich mache es aus umsonst.
Stark.
Gerne.
Ja. Also, ich kann auch nur sagen, da ist jetzt vielleicht das schlechte Beispiel, aber grundsätzlich, wenn Elektroanlagen ein schlechtes Bauchgefühl machen oder wenn eine Photovoltaikanlage vielleicht auch, es gibt ja auch viele Photovoltaikanlagen, die in dem PV-Boom 2010, 14, 15, 16 entstanden sind, die sind jetzt ja auch schon ein paar Tage alt und auch da weiß ich, dass viele von diesen Anlagen nicht gewartet werden, auch wenn da eine Altanlage vielleicht im Bestand ist, auch da gerne mal Kontakt zu uns aufnehmen. Ich packe unten mal einen Link rein zu uns jeweils. Das können wir uns angucken. Es gibt auch im Moment noch die Möglichkeit, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ist nicht so relevant für dich, aber wenn man eine ältere Anlage hat, die sind ja tatsächlich auch von der Leistung der Module schlecht heutzutage. Also, du kannst Rechnen-Beispiel nehmen. Damals war vielleicht ein Solarmodul mit 200 Watt, 150, 200 Watt. Heute sind die 400, 450 Watt mit ähnlicher Baugröße. Und da gibt es auch die Möglichkeiten, das Ganze zu upgraden mit dem charmanten Punkt, dass man früher ja wesentlich höhere Einspeisevergütung bekommen hat, die jetzt vielleicht noch 5, 6, 7, 8 Jahre laufen. Und es gibt die Möglichkeit, die Anlage zu modernisieren und die Einspeisevergütung zu behalten.
Okay.
Und das kann ganz charmant sein, dass man die Anlage quasi vielleicht die Anlagenleistung verdoppelt und jetzt noch die Laufzeit die entsprechend höhere Ertragsleistung vergütet bekommt mit dem hohen Einspeisesatz. Wenn man dann das Ganze schlau macht, baut man vielleicht schon einen Hybridwechselrichter ein, der in Zukunft einen Batteriespeicher auch kann, okay, einen, der möglichst nicht explodiert. Und wenn die Einspeisevergütung ausgelaufen ist, dann kann man die Anlage umbauen.
Ja.
Dann zum Beispiel als Eigenverbrauchsanlage, das heißt, man möchte den Strom dann selber verbrauchen, ja, nicht rein einspeisen, hat dann vielleicht schon den Wechselrichter so vorbereitet, dass man sich dann auch eine Batterie mit hinbauen kann und hat dann das quasi so finanziert, in 5, 6, 7, 8 Jahren, ja, eine leistungsfähigere Anlage zu haben, die sich über diese Laufzeit schon finanziert. Okay. Auch da, also wenn da Interesse besteht, man kann ganz viele Sachen machen, auch in Sachen Energiemanagement, die Verbräuche, die Einspeisung, ja, die Nutzung zu optimieren. Also gerne also, mal.
Entschuldigung, bevor wir da, also noch eine Frage. Ja. Das klingt nach so einem sehr, sagen wir mal, komplizierten Rechenexempel und so weiter. Unterstütze die Kunden?
Ja, selbstverständlich. Ja? Also, okay. Es läuft so ab, dass wir Kontakt zueinander aufnehmen, ja, und dann müssen wir halt vor Ort einmal schauen, was ist das für eine Anlage, was hat der Kunde, wie sieht das Haus an sich aus. Sagen, ja, wir vielleicht auch, Mensch, das Haus aus den 60er Jahren, da hat irgendjemand mal eine PV-Anlage aufgebaut, die ist gut, aber, ja, der Rest des Hauses passt da vielleicht nicht, ja, zu. Auch dann würden wir dann die Hand heben, ist ähnlich wie bei dir mit der Versicherung, ja, und sagen, das passt nicht zusammen. Also wir können nicht eine riesen Energieanlage in eine Anlage bauen, die dafür nicht geeignet, ja, ist. Dann passiert sowas halt auch eventuell, mhm, mal. Genau, dann machen wir eine Bestandsaufnahme vor Ort, sprechen auch mit dem Kunden, was, okay, was hat er für einen Bedarf und können dann entsprechend eine Anlage projektieren, die auf das Objekt zugeschnitten, okay, ist. Und wir übernehmen dann auch entsprechend die Antragstellung und sowas alles. Also ja, das wissen viele nicht, da kann man mit Investitionskosten, die sich schnell wieder amortisieren oder schnell wieder reinkommen, mhm, eben Anlagen für die Zukunft upgraden.
Cool.
Und ja, wird leider zu wenig publik gemacht. Also wenn da Bedarf ist, wenn man irgendwie eine Anlage hat, die vielleicht auch nicht gewartet wird, auch Thema Reinigung, mhm, haben wir jemanden an der Hand, der entsprechend die Reinigung übernehmen, ja, kann, wenn die jetzt bemoost ist oder so. Also gerne mal Kontakt herstellen. Wir packen das unten rein.
Ja, super.
Unverbindlich Kontakt aufnehmen.
Alles klar.
Danke. Perfekt. Also, danke. Wenn die sich melden.
Ja, meldet euch.
Alles Gute.
Genau. Ciao.